Deutschlandfunk Kultur Lesart.
Er ist mittlerweile der sogar weltweit erfolgreichste deutsche Sachbuchautor. Seit seiner Glücksformel vor gut 20 Jahren hat der Philosoph Stefan Klein Millionen Bücher verkauft. Einen Bestseller nach dem anderen. In 27 Sprachen sind sie übersetzt. Und dementsprechend groß ist die Aufmerksamkeit für dieses neue Werk, Wie wir die Welt verändern, eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes. Wir sind jetzt digital mit Stefan Klein. Er sitzt gemütlich zu Hause verbunden. Willkommen in der Lesart vom Deutschlandfunk Kultur. Hallo, guten Morgen.
Guten Morgen.
Wann haben Sie, Herr Klein, das erste Mal ein Lagerfeuer gemacht ohne Streichhölzer?
Vor 2 Jahren. Die Frage ist nur, ob es nicht ein bisschen großmäulig wäre zu sagen, ich habe es gemacht. Ich habe mir von einem Freund, der ein Überlebenskünstler sondergleichen ist, zeigen lassen, wie es geht. Es ist wirklich kompliziert. Also sie brauchen Feuersteine, sie brauchen einen Zunderpilz, den sie vorbereiten müssen und so weiter und so fort. Und die Wahrheit ist, er hat es gemacht. Ich habe dann sehr gut verstanden, warum meine rührenden Versuche als Kind und Jugendlicher, einfach 2 Feuersteine zusammenzuhauen und zu hoffen, dann würde ich schon ordentliche Funken kriegen, jämmerlich scheitern mussten.
Mit dieser Geschichte, mit Prometheus sozusagen, geht sie gewissermaßen los, ihre Zeitreise, die ja doch mehrere Millionen Jahre umfasst, Herr Klein, mit Geschichten von menschlichem Erfindungsgeist und großen Geistern bis hin zu Steve Jobs. Was hat sie denn selbst geritten, diesen Riesenbogen zu schlagen?
Ja, das habe ich mich beim Schreiben manchmal auch gefragt. Was mich geritten hat, war zweierlei. Das eine war, Kreativität, wie wir erfindungsreich sind, wie wir schöpferisch sind, das ist eine riesenoffene Frage und ich wollte es einfach besser verstehen. Ich wollte mich selber besser verstehen, was in mir vorgeht, wenn ich Ideen habe oder eben mir das gerade schwerfällt und was ich tun kann, um bessere Ideen zu haben. Das andere ist, ich hatte vor 5 Jahren, 6 Jahren, 2015, das ganz große Glück, dass ich eingeladen wurde, die allerersten Werkzeuge der Menschheit zu sehen. Die hat man damals in Kenia am Turkana-See gefunden. Und die sind 3,3 Millionen Jahre alt und das war eine unglaublich beeindruckende Erfahrung. Das war eine der stärksten Erfahrungen meines Lebens. Und das hat sozusagen dann den Ausschlag gegeben. Jetzt schreibst du das. Was ist da in uns, dieser Funke, der uns Menschen dazu brachte, die Welt dermaßen zu verändern?
Wir müssen natürlich ziemlich abkürzen, Herr Klein. Aber fangen wir doch mal mit dem ersten überlieferten Geistesblitz der Geschichte an. Er soll sich in einem Badehaus in Syrakus auf Sizilien zugetragen haben. Wem ist da denn eine dolle Idee gekommen?
Archimedes, dem Physiker, die Geschichte, die kennen Sie alle. Der König geht zu Archimedes und glaubt, er habe eine Krone aus falschem Gold. Und wie kann man das jetzt herausfinden, ob der Goldschmied betrogen hat, ohne die Krone zu zerstören? Und das ist so eine typische Denkblockade, bei der die gewohnten Methoden und Konzepte des Denkens nicht funktionieren. Und Archimedes grübelt nicht weiter, sondern zieht sich ins Badehaus zurück. Und da fällt ihm plötzlich ein, was zu tun ist, nämlich die Krone ins Wasser zu halten und die Wasserverdrängung zu messen. Und er ist so begeistert von seinem Gedanken, dass, so wird überliefert, er nackt Eureka, Eureka schreiend durch Syrakus gelaufen sein soll.
Ich hab's gefunden, Eureka. Archimedes entdeckt die Volumenformel. Und er wird damit, schreiben Sie, zum berühmten Entdecker, dessen Name auch erstmals jetzt auch mit einer Erfindung verknüpft wird. Ist das so der Anfang des Geniekults, den wir so kennen, dass wir sagen, Da Vinci?
Ja, das ist Da Vinci, Einstein, wie sie alle heißen. Ja, das ist ein guter Punkt. Das ist der erste Erfinder, Entdecker, dessen Namen wir kennen. Und schon in der Antike hat man ihm also geradezu übermenschliche Geistesgaben zugeschrieben. Er war ein hochintelligenter Mann, aber ein Übermensch war er natürlich nicht. Und damit hat das ganze elende Schlamassel des Geniekults, von dem ich mich und uns gerne in diesem Buch, wie wir die Welt verändern, verabschieden möchte, begonnen.
Warum denn verabschieden?
Ja, weil es eine blöde Idee ist.
Ist doch toll, wenn einzelne Leute was erfinden. Gucken Sie mal, die Leute, die jetzt den Covid-Impfstoff erfunden haben, sind doch dolle Menschen.
Super, super großartig, der Ugo Sahin und seine Frau, aber eben kein Übermensch. Die Umkehrung des Geniekults ist nämlich die Vorstellung, dass es eben nur Einzelnen gegeben sei, die Welt zu verändern und außergewöhnliche Ideen zu haben. Und das ist, wie wir heute sehr gut wissen, schlicht und einfach Quatsch. Das hemmt sehr viele Menschen und das hemmt die ganze Gesellschaft, die neue Ideen dringend braucht.
Sie schreiben natürlich, dass unser Wissen gewissermaßen exponentiell gewachsen ist. Also Millionen Jahre hat es gedauert, bis der Mensch erst den Faustkeil und dann ein paar tausend Gerätschaften erfand. Und danach ging es rasend schnell und immer schneller bis zum Mobiltelefon. Heute fliegen wir zum Mars, holen von dort Gesteinsproben. Das ist ja eine schwindelerregende Kurve. Hört die irgendwann mal auf?
Nee, das glaube ich nicht. Warum sollte sie? Die exponentielle Beschleunigung des menschlichen Einfallsreichtums hat schlicht mit zwei ganz einfachen Dingen zu tun. Hat erstens damit zu tun, dass wir immer mehr Menschen geworden sind. Eine wesentliche Entdeckung über Kreativität, die wir in den letzten Jahren gemacht haben und die ich beschreibe, ist im Grunde genommen, keiner denkt für sich allein. Kreativität entsteht nicht hinter verschlossenen Türen, sondern im Austausch, im Gespräch. Darum spielt es eine Rolle, wie viele Menschen sich austauschen und wie sie sich austauschen. Das ist das eine. Und das andere ist, welche Konzepte, welche materiellen und geistigen Werkzeuge gibt es schon? Und indem wir immer mehr materielle und geistige Werkzeuge schaffen, können wir auch immer mehr Ideen in die Welt setzen.
In der Beziehung sind Sie auch optimistisch, was unsere großen Weltprobleme angeht, also Klimawandel, Überbevölkerung. Hier schreiben Sie auch, dass sozusagen schöpferische Prozesse wir werden kommen und werden wir einleiten, wie wir die Welt verändern. Am Ende, Herr Klein, war ich doch ein bisschen leicht enttäuscht über ein Fazit, das Sie ziehen. Ich zitiere mal. Doch wenn die Menschheit die Herausforderung unserer Zeit meistern will, wird es nicht reichen, auf das Bewährte zurückzugreifen. Wir müssen lernen, die Welt wieder wie ein Kind zu sehen. Da habe ich gedacht, ach Gottchen, mal wieder der unverstellte Kinderblick. Ist das...
Nein.
Wird uns das retten?
Da haben Sie mich vielleicht missverstanden. Es geht nicht um den naiven, unverstellten Kinderblick, sondern es geht darum, dass wir bereit sind, unsere Gewohnheiten in Frage zu stellen. Sehen Sie, was uns blockiert bei der Anpassung an bei der Bewältigung der Probleme, die wir haben und bei der Anpassung an neuen Umständen, sind unsere Gewohnheiten zu leben und unsere Gewohnheiten zu denken. Diese Gewohnheiten, die haben Kinder noch nicht oder in sehr viel geringerem Maße. Das ist, was ich meine. Ich mache in den vorigen Kapiteln sehr deutlich, dass wir selbstverständlich unsere analytischen Fähigkeiten brauchen, ohne die es so etwas wie Kreativität gar nicht geben kann.
Stefan Klein im Deutschlandfunk Kultur. Schönen Dank Ihnen für das Gespräch.
Sehr gerne.
Und wie wir die Welt verändern, eine kurze Geschichte des menschlichen Geistes. Das neue Buch von Stefan Klein erscheint im S. Fischer Verlag, hat 272 Seiten, kostet 21 Euro.